Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Selten hat man sich an den Theatern so intensiv mit der Antike und deren Stücken befasst wie im abgelaufenen Jahr. Scheinbar passen antike Konflikte gerade gut zur kriegerischen Wirklichkeit. Das ist eine Erkenntnis aus unserem Jahresrückblick Theater, den Sie gleich hören. Wir berichten außerdem über Erinnerungskultur in Argentinien. Steht die Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur mit dem rechtsnationalen neuen Staatschef Javier Milei zur Disposition? Doch zunächst nach Frankreich. Die einen nennen Gérard Depardieu den größten aller Schauspieler. 200 Filme hat er gedreht, darunter Klassiker wie Cyrano de Bergerac oder Green Card. Seine Anhänger, darunter viele Frauen, nennen die aktuelle Debatte Lynchmord. Betroffene Frauen prangern Depardieu als Vergewaltiger an. Mindestens seit 2018 sind entsprechende Vorwürfe bekannt. 2020 wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Heute hat Gérard Depardieu 75. Geburtstag. Er bestreitet alle Vorwürfe, doch die Ikone des französischen Films wankt. Julia Borutta berichtet.
Um Gérard Depardieu ist ein Kulturkampf ausgebrochen. Das junge, progressive, politisch korrekte Frankreich gegen das alte Frankreich, das den Schauspieler als Sinnbild der französischen Kultur und Einzigartigkeit versteht. Zu letzteren gehört die 66-jährige Schauspielerin Carole Bouquet, die 10 Jahre lang mit Depardieu zusammen war. Klar, er kann unflätig sein, hat einen außergewöhnlichen, manchmal grenzwertigen Humor. Aber ich kenne Gérard in nüchternem und in alkoholisiertem Zustand. Ich kenne seine Dämonen. Gérard ist außerstande, einer Frau etwas anzutun. Die Justiz soll jetzt ihre Arbeit machen. Schluss mit dem Eifer. Hier wird gerade ein Mann getötet. Auch die 50 Kunst- und Kulturschaffenden, die am Montag ein flammendes Pamphlet für Depardieu im Figaro veröffentlicht haben, benutzen dramatische Worte. Man könne dem Lynchmord an dieser Kultfigur des Kinos nicht länger zuschauen, schreiben die Verfasser, darunter Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Emmanuel Seignier, Carla Bruni und Catherine Millet. Der Titel des Textes löscht Gérard nicht aus. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sich aus der Deckung getraut haben und Depardieu vorwerfen, Frauen am Set über Jahrzehnte erniedrigt und missbraucht zu haben. Allen voran Schauspielerin Charlotte Arnould, die Depardieu wegen Vergewaltigung angezeigt und ihre Erlebnisse in der umstrittenen Doku auf France 2 geschildert hat. Er hat den Eindruck, er wäre allmächtig und könne ungestraft davonkommen. Er hat sich selbst als Monster erschaffen, aber die anderen haben auch fleißig an diesem Monster mitgebaut. Alle Frauen, die Depardieu anprangern, machen gleichzeitig die Filmbranche mitverantwortlich. Jahrelang hätten Regisseure, Produzenten und Kollegen, auch die weiblichen, weggeschaut, gelacht, Depardieu sogar angefeuert. Die häufigste Reaktion auf die Vorwürfe der Frauen: Habt euch nicht so. Und dann fällt der eine Satz: C'est Gérard. Das ist halt Gérard. Wie derb, zudringlich und abfällig Depardieu über und mit Frauen reden kann, belegen Bilder aus der besagten Doku auf France 2. Sie stammen aus dem unveröffentlichten Material einer Drehreise, die Depardieu 2018 mit einem freien Regisseur unternommen hat. Darauf zu sehen, Gérard Depardieu, wie er unablässig die Frauen um sich herum drangsaliert.
Prends la photo.
Mach mal ein Foto von uns, während ich ihren Arsch berühre. Ihre kleine Fotze ist sicher ganz pelzig, schön behaart. Sie riecht schon nach Stute. Ein Sexist, ein Machtmensch, ein Vergewaltiger? Seine Anhänger erklären, Depardieu sei schlicht ein Provokateur, habe sich die Rolle des grenzenüberschreitenden Schwerenöters zugelegt, um sich interessant zu machen. In der Tat hat er schon immer den Hang dazu gehabt, seine Kindheit, die ihn zunächst zum Kleinkriminellen werden ließ, in grellen Farben auszuschmücken. Er behauptete wiederholt, er habe als 9-Jähriger an Gruppenvergewaltigungen teilgenommen. Als diese Geschichte Anfang der 90er Jahre in den USA bekannt wurde, endete seine aufkeimende Karriere in Hollywood jäh. Auch jetzt stellt sich die Frage, kann man Depardieus Filme noch zeigen, weiter mit ihm drehen? Die Kulturministerin beteuerte, sie sei keine Anhängerin der Cancel Culture, forderte aber, dass ihm der Orden der Ehrenlegion aberkannt wird. Dagegen wiederum argumentiert der Präsident höchstpersönlich. Depardieu mache Frankreich stolz, sagte Macron. Die Ehrenlegion ist ein Orden, der nicht dazu da ist, jemandem die Leviten zu lesen. Man wird doch jemanden nicht auf der Basis einer Reportage den Orden aberkennen. Ich werde mich an solchen Hetzjagden niemals beteiligen. Depardieu, ein Monument des französischen Kinos, das die einen stürzen, die anderen unbedingt erhalten wollen. Aus dem Wachsfigurenkabinett in Paris wurde seine Kopie bereits entfernt. Die 50 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des Pamphlets schreiben: Wir wollen und können nicht ohne ihn.
Julia Borutta berichtete aus Paris. Der Blick zurück auf das Theaterjahr gleicht jedes Jahr einem Karussell, ein anhaltender Bilderreigen, der ständig wechselt. Stücke tauchen auf, werden allüberall gespielt und verschwinden wieder. Das Personaltableau an den Bühnen wechselt oft so schnell wie der Elefant zum Schaukelpferdchen, zum Feuerwehrauto, im Kinderkarussell. Intendantinnen und Intendanten werden auch, zumal am Jahresende, an Auslastungszahlen gemessen. Und die sehen nach Corona noch unterschiedlich aus. Das alles waren meine Themen im Gespräch mit unserem Theaterkritiker Michael Lages, den ich zuerst nach einem Theaterstück gefragt habe, das zwischen September 2023 und April 2024 sage und schreibe 15 Mal Premiere an deutschen Theatern hat. Prima Facie. Die australische Autorin Susie Miller, die lange als Strafverteidigerin tätig war, hat den preisgekrönten Monolog geschrieben. 2019 wurde er in Sydney uraufgeführt und lief schon erfolgreich im Londoner West End und am Broadway. Worum geht es, lautete die Frage an unseren Kritiker. Und warum ist das Stück Ihrer Ansicht nach, Herr Lages, so erfolgreich?
Also es geht darum, dass eine Frau, die als Anwältin bislang sehr gut damit gefahren ist, Männer zu verteidigen, die sexueller Übergriffe beschuldigt werden, dass die nun plötzlich mal selber einen erlebt und plötzlich ihr ganzes System, auf das sie sich so verlassen hatte, auf das sie gebaut hat, das für sie extrem wichtig war, dass das jetzt plötzlich alles nichts mehr gilt, weil sie selber feststellt, dass sie a. 2 Jahre lang auf den Prozess warten muss, nachdem sie den Vergewaltiger angezeigt hat, und b. dann auch noch all das erfährt, was sie selber mit Zeuginnen in vorherigen Fällen natürlich selber auch gemacht hat als Anwältin, weil das nun an ihr durchprobiert wird und sie nicht das Recht bekommt, von dem sie sicher ist, dass sie es bekommen müsste, weil auf der anderen Seite eben Anwälte sind, die genauso wie früher sie gearbeitet hat, nun ja arbeiten. Das ist ziemlich trickreich in der Konstruktion. Das ist in der Konsequenz der Argumentation nicht wirklich richtig schlüssig. Es gibt ein paar Macken in der Argumentation, die in diesem Stück drinstecken, die es für mich zu keinem wirklichen Ereignis machen. Aber es ist natürlich völlig klar, es ist A, ein Thema, das im Diskurs drin ist.
Späte Spiegelung von MeToo auch auf der Bühne?
Ja, natürlich. Das ist ein MeToo-Echo, das sozusagen die zweite Ebene einer quasi Täterin in früheren Anwaltszeiten mit drin hat. Was das Stück aber nicht mit drin hat, und das macht wirklich die extreme Schwäche aus, sie zeigt keinen Gegner. Also sie lässt keinen argumentieren, der nicht diese Frau ist. Sie macht alles mit sich selber aus. Das ist gerade bei so einer Konstellation ein immenser Defekt, der das Stück für mich eben tatsächlich nicht so besonders werden lässt. Dass es so viel gespielt wird, ist derweil natürlich völlig klar. A, ist es das Diskursthema, vergewaltigte Frau vor Gericht. Und B, ist es ein Monodrama, ein Personenstück. Das kann also jedes, noch das kleinste Theater, ohne große Mühe auf die Studiobühne stellen. Und insofern kann ich sehr gut verstehen, dass das zu dieser massiven Präsenz in den Spielplänen führt.
Etwas Zweites ist mir aufgefallen mit Blick auf die Spielpläne, dass wir eine ziemliche Häufung von Kafka-Neuinszenierungen haben, wie zum Beispiel das Schloss. Da geht es ja um sehr undurchschaubare, klaustrophobische Situationen. Heute vielleicht ein durchaus anschlussfähiges Thema?
Unbedingt anschlussfähig, aber das Maß an Kafka auf den Bühnen ist natürlich dem 100. Geburtstag im kommenden Jahr geschuldet. Da wird sich noch viele Theatermacherei mit Kafka beschäftigen, dass der Mann, der Autor und dessen albtraumhafte Visionen in die Gegenwart passen, ist sicherlich unbestritten, aber der Boom liegt am Geburtstag.
Ein hochambitioniertes Projekt der Antikenüberschreibung läuft derzeit in Hamburg. Das kann eigentlich kein Trendthema sein, denn zumindest die Orestie ist ja Best- und Dauerseller auf deutschen Bühnen. Aber natürlich geht es ganz viel um Krieg und Schuld und auch ein bisschen um die Demokratie. Was könnte denn die Botschaft eines solchen Mammutprojekts wie Anthropolis in Hamburg von Karin Bayer und Roland Schimmelpfennig heute sein?
Na, ich finde, das ist überhaupt das gegenwärtige Trendthema. Da brauche ich eigentlich keine Diskurse. Wenn ich in die Welt gucke, in die Tagesschau und in die tägliche Zeitung, dann sind lauter antike Konflikte immer wieder präsent und gespiegelt. Ich habe seit vielen, vielen Jahren nie mehr so viel Energie sozusagen gedanklich verwendet gesehen auf die Spiegelung der Antike in der Gegenwart und umgekehrt. Und in Hamburg ist es deswegen ein Glücksfall, weil der Autor Roland Schimmelpfennig tatsächlich richtig gute Überschreibungen gemacht hat. Der hat die antiken Stoffe neu gefasst, neu formuliert. Hört sich manchmal an, als sei es einfache Sprache. So ist es aber nicht. Es ist einfach nur so verständlich gemacht, dass es heute wirklich jeder und jede begreift, was das Antike im Aktuellen und was das Aktuelle im Antiken ist. Und Karin Bayer hat das einfach in 5 sehr, sehr prächtigen Inszenierungen, alle knapp, kaum jemals mehr als 90 Minuten, so verdichtet, dass das ein echtes Highlight ist. Das traue ich mich jetzt schon zu sagen, ein Highlight für die ganze Saison.
Dann kommen wir, Michael Lages, zu Ihren Tops und Flops des vergangenen Jahres. Fangen Sie gerne mit weiteren Highlights an.
Ach ja, ich bin immer ganz froh, wenn ich die neuen Produktionen des immer noch recht frischen Teams in Kassel besuchen kann. Ich freue mich darüber, dass das Thalia-Theater in Hamburg unter der Intendanz von Joachim Lux nach wie vor so kompakt und kompetent an der Gegenwart arbeitet. Ich freue mich überall im Lande über das Maß an Überschreibungen. Die sind zwar manchmal nicht richtig gut und richtig bis zu Ende gedacht, aber sie haben immer den entscheidenden Ansatz, dass man sich darauf konzentriert, Texte, die alle kennen oder nicht mehr richtig kennen, aber neu kennenlernen sollen, in die Gegenwart zu übertragen. Sonst waren das immer die Regisseurinnen und Regisseure, die der Aktualisierung bezichtigt worden. Jetzt sind es die Autorinnen und Autoren. Und das ist sehr, sehr, sehr viel effektiver. Überschreibung ist der Hit sozusagen der Zeit und wird sich, glaube ich, noch eine ganze Weile so fortsetzen.
Jetzt haben Sie ja mit Joachim Lux schon das Thema Führungspersonal im Theater angesprochen. Da interessierte in diesem Jahr nicht so sehr der Wechsel an sich, sondern auch die Frage, greift denn die Selbstverpflichtung, die sich die IntendantInnenrunde für die Berufungsprozesse selbst aufgegeben haben, also hin zu mehr Diversität in den Leitungsgremien schon?
Naja, da sind wir ja erst am Anfang. Diese Selbstverpflichtung ist ja noch recht frisch. Sie ist für meine Begriffe auch viel zu kompliziert noch, weil im Moment jetzt sozusagen, nachdem früher immer so wenige Leute mitreden durften, müssen jetzt plötzlich alle mitreden. Dadurch wird es, glaube ich, nicht einfacher werden, die richtigen Leute, die richtigen Frauen, die richtigen Männer für die Intendanzen zu finden. Im Moment ist es ja eher so und eigentlich überraschend, dass jetzt wieder Männer Frauen in den Intendanzen ersetzen. Das war ja eine Zeit lang völlig ausgeschlossen. Es gibt aber auch, und das hat mir gut gefallen, die Lösung für Zürich, wo eine Frau, Pinar Karabulut, und ein Mann, Rafael Sanchez, gemeinsam eine Intendanz übernehmen werden. Ansonsten nimmt der Anteil der Frauen, die jahrelang wirklich sehr gepusht wurden, im Moment wieder deutlich ab. Das ist schade. Auf die Selbstverpflichtungserklärung warte ich wirklich noch. Sie sind da, aber sie sind noch nicht so umgesetzt, dass man wirklich sagen könnte, ja, jetzt reden die richtigen Leute mit und die richtigen Leute kommen dann auch in die Ämter.
Dann springen wir kurz auf die andere Seite, nämlich in die Besucherriegen. In der Gesellschaft wird ja aufgrund der vielen schlimmen Nachrichten tatsächlich derzeit sowas wie eine Art Nachrichtenmüdigkeit ausgemacht. Gibt es das auch, die Theatermüdigkeit, zum Beispiel wenn zu viel Politik oder Diskurs auf die Bühne gebracht wird? Was ist Ihr Eindruck, Herr Lages, zum Thema Publikum? Ist das zurück? Hat es sich erneuert oder spielt sich die viel beklagte Krise auch in den Zuschauerrängen ab?
Also wenn wir auf die Pandemie zurückblicken, dann hat sich, so habe ich es jedenfalls erfahren bei meinen Theaterbesuchen, die Situation deutlich erholt. Es gibt sogar Häuser, die sagen, sie hätten die besten Auslastungszahlen seit vor der Pandemie. Das wäre ja nun wirklich ein super gutes Zeichen. Was aber tatsächlich, und da ist Ihre Befürchtung sicher berechtigt, ein bisschen im Moment im Argen liegt, ist die Überforderung oder sagen wir mal so, die Überversorgung mit aktuellen Themen. Also wenn ich mir den aktuellen Autor Thomas Köck angucke, der sozusagen am Fließband Klimakatastrophenstücke schreibt, die auch immerzu aufgeführt werden an verschiedenen Häusern und immerzu mit großer Kompetenz, die aber letztlich immer auf das Gleiche hinauslaufen, das Klima ist kaputt und wir werden es nicht mehr retten. Diese Art von politischer, sagen wir mal, Überbelastung im Sinne von Überinformation, die wird sich irgendwann mal unangenehm auszahlen. Da müssen die Dramaturgien sich deutlicher um ein Gleichgewicht bemühen. Es gibt ja auch noch gute Stücke von früher, die auch heute noch gut sind und die ein großes Gleichnis beinhalten. Und das ist das Wesen von Theater, dass der Zuschauer, die Zuschauerin dann am Abend tatsächlich entschlüsseln kann. Und wenn das gelingt, wenn man das sozusagen parallel hat, die politische Herausforderung und das literarische Gleichnis, dann fahren Theater, glaube ich, immer noch ganz gut.
Michael Lages blickte für uns zurück auf die Theaterlandschaft 2023 und ihre Stücke. Während der Diktatur in Argentinien verschwanden Tausende von Menschen, unzählige wurden getötet. Die Verbrechen, die Militärs und Sicherheitskräfte zwischen 1976 und 1983 begangen, sind zum Teil aufgearbeitet. Verantwortliche wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinter Gittern gebracht. Angehörige und Menschenrechtsorganisationen erinnern aber bis heute an die Toten und Verschwundenen, denn bis heute suchen Großmütter nach ihren geraubten Enkeln. Der Staat hilft ihnen teils dabei und finanziert Gedenkstätten und Orte, die an die Verbrechen während der Diktatur erinnern. Ob diese an der Aufarbeitung interessierte Erinnerungspolitik in Argentinien so weitergehen kann, ist seit dem Amtsantritt des neuen ultrarechten Präsidenten Javier Milei jedoch ungewiss. Vor allem seine Vizepräsidentin stellt die bisherige Erinnerungskultur in Frage. Viktoria Eglau berichtet.
Es waren keine 30.000. Victoria Villarroel schrieb den Satz heraus in einer Wahlkampfdebatte im November. Inzwischen ist die 48-jährige Rechtsaußenpolitikerin Argentiniens Vizepräsidentin. Es waren keine 30.000, es waren etwas mehr als 8.000. Villarroel bezog sich auf die Zahl der Desaparecidos, der Verschwundenen, während der Diktatur von 1976 bis 1983. Armee und Polizei verschleppten damals tausende Menschen und warfen viele von ihnen aus Flugzeugen ins Meer oder in den Rio de la Plata. Da die Militärjunta selbst keine Auskunft über die Zahl der Opfer gab, begann die argentinische Menschenrechtsbewegung während der Diktatur, das Verschwinden von 30.000 Menschen anzuprangern, auch um internationale Aufmerksamkeit auf die Verbrechen des Staates zu lenken. 30.000 sei zu einer symbolischen Zahl geworden, die für das Verbrechen selbst stehe, das gewaltsame Verschwindenlassen von Menschen, sagt die bekannte argentinische Schriftstellerin Claudia Piñeiro.
Über die Zahl 30.000 hat keiner diskutiert, bevor Victoria Villarroel in die Öffentlichkeit getreten ist. Die genaue Zahl hat keine Bedeutung. Es geht um den systematischen Plan der Militärjunta, Menschen zu foltern, zu töten und verschwinden zu lassen.
Für international anerkannte Symbolfiguren der argentinischen Menschenrechtsbewegung wie die Mütter und Großmütter der Plaza de Mayo hat Argentiniens Vizepräsidentin, die aus einer Militärfamilie stammt, nur Verachtung übrig. Im Wahlkampf verunglimpfte Victoria Villarroel die Großmuttervorsitzende Estela de Carlotto, deren Tochter von den Militärs ermordet wurde und deren Enkel nach der Geburt einer fremden Familie übergeben wurde. Die neue Vizepräsidentin hält die bisherige Erinnerungspolitik für unvollständig. Sie setzt sich dafür ein, dass auch die Opfer der Attentate, die linke argentinische Guerillagruppen verübten, offiziell anerkannt und entschädigt werden.
Hier in Argentinien gibt es Tote, die Tränen verdienen und andere, die man unter den Teppich kehrt,
klagte Villarroel in einem Fernsehinterview. Tatsächlich wurde der Opfer linksextremen Terrors in den 70er Jahren, darunter Militärs, Polizisten und auch Zivilisten, in Argentinien bislang wenig gedacht. Aus Sicht vieler Argentinier scheint die Vizepräsidentin allerdings die Attentate der Guerilla mit dem Staatsterrorismus der Militärdiktatur gleichsetzen zu wollen. Dies sei unmöglich, betont Florencia Battiti, Leiterin des Parque de la Memoria in Buenos Aires, einem zentralen Erinnerungsort für die Verschwundenen.
Der linksextremen Gewalt hätte der Staat damals mit legalen Mitteln begegnen müssen. Die Verantwortlichen hätten vor Gericht gestellt werden müssen. Stattdessen entwarf das Militär seinen Plan illegaler Repression und ließ Guerilla-Mitglieder und viele andere Menschen gewaltsam verschwinden. Das ist der große Unterschied. Aber die Vizepräsidentin tut so, als wüsste sie das nicht.
Über die Diktaturverbrechen habe es bislang einen großen Konsens in der argentinischen Gesellschaft gegeben, betont die Schriftstellerin Claudia Pinheiro. Es beunruhigt sie, dass sich dies unter dem Einfluss der neuen Regierung ändern könnte, dass verurteilte Militärs vorzeitig freikommen könnten und dass womöglich Diktaturgedenkstätten nicht mehr finanziert werden. Was den Parque de la Memoria angeht, erwartet dessen Leiterin Florencia Battiti dies nicht. Der Erinnerungsort wird von der Stadt Buenos Aires finanziert, in der eine moderate Rechte an der Regierung ist und nicht die Partei von Präsident Javier Milei. Da ist aber auch noch die ESMA, ein ehemaliges Foltergefängnis der Marine. 5000 Menschen wurden dort festgehalten, fast alle von ihnen wurden ermordet. Die ESMA ist zu einem Erinnerungsort umgewandelt worden, den die UNESCO in diesem Jahr zum Welterbe erklärt hat. Bemerkungen von Vizepräsidentin Villarroel, man könne das Gelände auch anders nutzen, gaben Anlass zur Sorge. Vor einigen Tagen erklärte dann der neue Menschenrechtsstaatssekretär, als UNESCO-Welterbestätte werde die ESMA mit ihrer Erinnerungsarbeit nicht angetastet.
Viktoria Eglau über Erinnerungskultur in Argentinien. Zwei deutsche Kulturtanker rücken zusammen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Funktional ist ja sie so eine Art Nationalstiftung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren vielen Museen, Schlössern und Gärten. Zusammen mit dem Humboldt-Forum in Berlin wollen die beiden deutschen Kultureinrichtungen künftig in eine gemeinsame Zukunft verpartnern, nennt man sowas wohl im Zivilleben. Im Rahmen der umfassenden Reform der Stiftung könnte das Humboldt-Forum zu einem selbstständigen Teil der neuen Stiftung werden. Vertreter der Einrichtungen sagten das vor Weihnachten gegenüber der deutschen Presseagentur. Die Zusammenarbeit liegt auch nahe, denn das riesige Humboldt-Forum wird unter anderem von zwei Museen der Stiftung bespielt, nämlich dem Ethnologischen Museum und dem Museum für asiatische Kunst. Es gäbe da nur ein praktisches Problem, so Stiftungspräsident Patzinger. In der aktuellen Struktur hat der Generalintendant fürs Humboldt-Forum keine Zuständigkeit für die Sammlungen der staatlichen Museen, weil diese eben zur Stiftung gehören. Eine ganzheitliche Gestaltung des Hauses wäre ein Fortschritt, so Stiftungspräsident Patzinger weiter. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht die beiden Institutionen künftig auch näher zusammen. Es ist eine Oscar-gekrönte Gesellschaftssatire und sie heißt Parasite. Diese Mischung aus Gesellschaftssatire und Thriller handelt vom Spross einer armen südkoreanischen Familie, der einen Job als Nachhilfelehrer für die Tochter eines reichen Unternehmers ergattert. Der aus der Serie bekannte südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyung ist tot. Der aus dieser Serie bekannte Mann war ein berühmter Darsteller. Seine Leiche wurde in einem Fahrzeug an einem Park in der Hauptstadt Seoul gefunden. Mutmaßlich nahm er sich das Leben. Der 48-Jährige war seit Oktober wegen des Verdachts auf Drogenkonsum im Visier der Polizei. In Südkorea gelten nämlich sehr strenge Antidrogengesetze. Auch der Konsum von Cannabis kann bereits mit lebenslanger Haft geahndet werden. Ausgerechnet am 100. Jahrestag des Todes seines Schöpfers ist der Pariser Eiffelturm wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Besucher konnten heute zwar noch die glasüberdachte Esplanade unterhalb des Turms betreten, aber der Zugang zum 300 Meter hohen Wahrzeichen war bis auf Weiteres geschlossen, wie ein Sprecher des Eiffelturms erklärte. Alexandre Gustave Eiffel, Erbauer des Turms, starb nämlich vor 100 Jahren am 27. Dezember 1923.
Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Hochwasserpegel in Deutschland. Und natürlich erinnern die Kollegen auch unter anderem mit Friedrich Merz an den Politiker Wolfgang Schäuble. Hier am Mikrofon von Kultur heute war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.